Guten Morgen, liebe Julia. Hallo.
Hallo Martin. Schön, deine Stimme zu hören. Guten Morgen. Es ist Montag, 8.30 Uhr.
Der 5. Februar ist es und ich habe gerade gemerkt, es ist zum ersten Mal, dass ich begrüßt habe beim Podcast. Bis jetzt hast immer nur du Hallo gesagt.
Das können wir jetzt öfter machen.
Ja, schauen wir mal. Überraschung
Von
beim
mir
nächsten
aus
Mal.
Sehr gerne.
Julia, wie geht's dir?
Das kommt darauf an, worum es geht, glaube ich. Vielleicht hört man es ein kleines bisschen, also ein bisschen angeschlagen. Eine strunznormale Erkältung, über die man sich ja dieser Tage eigentlich eher freut, wenn es nichts anderes ist, sondern ja, man einfach ein bisschen Husten, Schnupfen, Heiserkeit hat. Dann, aber es ist trotzdem irgendwie ein bisschen blöd. Aber es kam mal wieder zur richtigen Zeit, nämlich nachdem alle Veranstaltungen rum waren. Das finde ich ja immer, da schicke ich immer einen kleinen Dankesgruß ans Universum, wenn es nach den Veranstaltungen kommt. Nervig ist es trotzdem und ein bisschen mi ist trotzdem. Ich wollte eigentlich am Samstag auf die große Demo in Berlin gehen, das habe ich dann aber ehrlich gesagt gelassen. Also Menschenmassen und Anstrengung und so, das wäre jetzt nicht so schön gewesen. Ansonsten ist viel los, privat und auch beruflich und nö, aber sonst gut.
Ich bin da immer spannend, wenn es, weil du gerade sagst, die Veranstaltungen waren gerade zum Glück rum, ne? Also immer diese Anspannung ist da, dann irgendwie kommt noch Adrenalin und alles dazu, dann bei den Veranstaltungen und dann bin ich auch meistens in dem Moment nicht krank oder sowas. Und es geht dann eigentlich immer, sobald irgendwie so eine kleine Ruhephase reingeht, dann kickt meistens irgendwie mal eine Erkältung oder irgendwas. Und bei mir hört man es ja auch, so ganz leicht nasal bin ich auch noch unterwegs. Hab auch gerade am Donnerstag eine Veranstaltung fertig und dann ging es.
Genau.
Dann ging's
Aber
los,
Adrenalin ist auch meine beste Freundin. Also, das ist ohne Adrenalin ging das eigentlich gar nicht. Also, weiß ich nicht. Also, es ist irgendwie, das pusht immer total. Das
Sag mal, wirst
krass.
Du auch immer gefragt? Also, ich werde eigentlich immer gefragt bei Veranstaltungen. Sagen Sie mal, sind Sie eigentlich noch aufgeregt vorher? Ganz oft werde ich das gefragt und ich habe immer meine Antwort ist eigentlich immer, ja, ich bin immer noch ein bisschen aufgeregt und ich mag dieses Gefühl total gerne. Ich mag diese, ich habe jetzt nicht, dass ich irgendwie hier die ganze Zeit zitter oder irgendwie, sondern ich mag dieses Gefühl, bevor man zum ersten Mal auf die Bühne geht und den ersten Satz gesagt hat, diese leichte Anspannung, die man noch hat und ich finde es, also ich finde es ein schönes Gefühl. Und ich brauche das zum Fokussieren. Ich brauche das, um wirklich da zu sein, in dem Moment zu sein. Und das ist ja immer diese Achtsamkeit, von der ganz viele immer sprechen, dieses im Moment leben, und das finde ich da immer extrem. Auf der Bühne bin ich wirklich nur auf der Bühne und denke an nichts anderes, sondern immer nur an das. Und ich habe immer gesagt, naja, wenn ich diese Aufregung, dieses Kribbeln nicht mehr spüre, dann sollte ich eigentlich aufhören mit dem Job. Also dann sollte ich wirklich nichts mehr, also was anderes machen in die Richtung. Ja,
mir geht's ähnlich. Ich würde es genauso beschreiben wie du. Ich würde wahrscheinlich anders antworten, weil ich glaube, dass die einen fragen, mit Aufregung was anderes verbinden als wir. Weil ich bin nicht aufgeregt, also im Sinne von Lampenfieber oder nervös oder irgendwie so. Also klar gibt es Veranstaltungen, die führen zu einer größeren Anspannung als andere, also aus sehr unterschiedlichen Gründen. Aber das, was du beschreibst, dieses Kribbeln, diese Anspannung, dieses so, jetzt geht's los, dieses, diese positive Art von Anspannung und Fokus, das empfinde ich ganz genauso. Wobei, ja, im besten Fall ist man dann im Moment, aber ich finde, auch wir sind ja wir nehmen ja auch manches mit, so wie andere auch vieles mit an den Schreibtisch, in die Arbeit oder sonst wo hinnehmen. Es gibt Phasen durchaus im Leben, wo viel passiert und vielleicht auch besonders schöne oder traurige oder anstrengende Sachen passieren, merke ich das natürlich ganz extrem. Entweder wie schwer es fällt, diesen Fokus zu haben oder aber, dass man eben doch nicht manchmal immer zu 100% da drin ist und aber es trotzdem muss so, ne? Also ich meine, das gibt es natürlich bei uns auch, das ist ja ganz klar. Aber diese positive Anspannung, die möchte ich auch nicht missen und das ist das, was ich auch mit Adrenalin, genau so wie du es beschrieben hast, meine, ja.
Ja, und ich, also das ist auch immer, wenn ich irgendwelche Coachings gebe oder sowas, finde ich das immer, Ich finde es so ein kleiner Trick, sich das positiv zu drehen, also sich auf den Moment zu freuen, weil viele haben ja Angst davor und sagen, ah, ich habe Angst, auf die Bühne zu gehen, ich habe Angst, dass ich angeschaut werde, ich habe Angst, dass ich mich irgendwie versprechen könnte oder irgendwie irgendwas sage, was irgendwie jetzt nicht passt oder ich weiß überhaupt nicht mehr, was ich sagen soll. Und ich sage immer, na, probiert es mal zu drehen, freut euch auf diesen Moment, weil das ist was Besonderes, das ist was Schönes, es ist ein Privileg, da hochgehen zu dürfen und irgendeine Diskussion zu leiten oder irgendwas sagen zu dürfen da, und so sehe ich das halt auch.
Ja.
Und deswegen habe ich das mal für mich so ein bisschen gedreht und seitdem finde ich das ein schönes Gefühl.
Also ich könnte den Job auch nicht machen und wollte ihn auch nicht machen, wenn ich das nicht jedes Mal auch toll finden würde. So irgendwie dieser Moment kurz vorm Hallo. So,
Ja, genau. Ja.
So das. Und gleichzeitig ist es natürlich auch, und da gucke ich jetzt so ein bisschen auch in meine letzte Woche. Also wir haben ja jetzt 2 Wochen wieder zwischen den Folgen gehabt. Eine Veranstaltung hatten wir zusammen. Das war unser gemeinsamer Start ins Jahr. Das war auch eine sehr besondere Veranstaltung. Und dann hatte ich halt letzte Woche noch 2, die mich auch sehr bewegt haben und auch ganz, ganz toll waren. Und das waren 2 Veranstaltungen, wo ich wieder gemerkt habe, wie wichtig es ist, sozusagen die Vorbereitung, dieses Durchdenken im Vorfeld einer Veranstaltung, dieses sich inhaltlich vorbereiten, dieses sich die Veranstaltung im Vorfeld schon mal so zu visualisieren, ist das eine. Und dann da zu stehen und zu sagen, okay, was passiert jetzt und wie reagiere ich darauf oder wie gehe ich damit um oder wie nutze ich irgendwie die Möglichkeiten, die sich mir auch innerhalb des Rahmens bieten, die ich vorher nicht weiß. Und das sozusagen in der Balance zu halten. Und das macht für mich eigentlich auch so diese große Freude irgendwie an der Arbeit aus, dass du beides hast. Also ich mag die Vorbereitung genauso wie dieses, so, okay, und jetzt weiß ich, was in meinen Karten steht, aber hier läuft es gerade ein bisschen anders und das ist auch cool. Also so, und ja, und das finde ich toll.
Ja, total. Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ich finde Vorbereitung, sich da so reinzudenken in so eine Veranstaltung, ich finde es super. Und auch manchmal halt in Themen einzutauchen, von denen ich vorher wirklich wenig weiß, muss ich auch gestehen. Also jetzt gerade, wenn ich über das Podcasten nachdenke, bei mir gerade wieder für dieses AOK-Projekt, das ich mache, da habe ich einfach mit vielen Themen zu tun, wo ich wirklich erstmal recherchieren muss und wirklich erstmal richtig eintauchen muss, bis ich mich da so ein bisschen mit auskenne und dann geht es ja erst los mit Vorgesprächen. Also ich muss erstmal so eine Recherche wirklich betreiben und dann gibt es natürlich Themen, ne? Also Transformation der Arbeitswelt, das machen wir einfach schon lange, du noch deutlich länger als ich. Und da ist man einfach schon drin. Ne? Also da ist man drin, da kommen immer natürlich neue Sachen, neue Aspekte, irgendwie neue Stimmen und alles dazu, neue Zahlen natürlich auch. Aber so grundsätzlich ist man im Thema schon anders drin und dann ist natürlich auch die Vorarbeit und die Recherche eine andere. Aber ich mag das genauso gerne. Ich finde es immer schön. Und dann, wenn man dann merkt, okay, das läuft oder ich habe eine Idee von der Veranstaltung, wie die laufen soll oder wie das alles klappen könnte oder die Diskussion klappen könnte. Und dann kommt dann dieser Live-Moment, du gehst auf die Bühne und entweder es geht total auf, wie man sich's gedacht hat, oder man muss eben die Zügel so weit loslassen, dass es dann in eine Diskussion abdriftet, die man vielleicht so nicht geplant hatte. Und dann ist ja unsere Aufgabe, immer wieder zu gucken, okay, wie kriegt man den roten Faden da rein? Wie kann man die Diskussion dann trotzdem nochmal so leiten? Mag ich immer sehr gerne. Finde es einen sehr, sehr
Ja, und vor
spannenden
allen Dingen,
Moment.
Das klingt ja jetzt so, gleichzeitig ist es ja so, dass wir eigentlich nur in Anführungsstrichen, ja, im Hintergrund will ich nicht sagen, das stimmt jetzt irgendwie auch nicht, aber um uns geht es ja nicht wirklich. Also, sondern wir sind ja da, damit andere irgendwie auch strahlen können, damit irgendwie inhaltlich was Gutes bei rauskommt, dass ein gutes Gespräch geführt wird und dass andere mit ihren Antworten sozusagen dort ja sich auch platzieren können, wir aus diesen Antworten sozusagen rote Fäden verfolgen und irgendwie Verbindungen und Brücken schaffen. Und insofern weißt du natürlich auch nie, das ist ja immer so ein bisschen die Wundertüte, was da irgendjemand so macht, ne? Was da irgendwie jemand sagt, ob er oder sie dir irgendwie ein cooles Stichwort gibt oder nicht, oder ob du eher ein bisschen nachhaken musst, oder wo vielleicht automatisch irgendwie eine Art von Zusammenhang entsteht im besten Fall. Du weißt ja nie, was die Leute dann auch selber auf der Bühne machen. Wir haben es ja auch alle schon erlebt, dass die vorher am stolzesten sagen, nein, ich habe damit überhaupt gar kein Problem. Und das, nein, wir brauchen uns nicht vorher abstimmen und nein, so die dann diejenigen sind, wo du dann auf der Bühne auf einmal merkst, es sind total andere Menschen. Da musst du jetzt irgendwie ganz anders nochmal rangehen, um aus denen irgendwas rauszubekommen und auch umgekehrt, ne? So, das ist ja, und das, diese Wundertüte, die mag ich halt auch so sehr, ne?
Ja, total. Also finde ich auch immer extrem spannend. Ich muss gerade, also wo du gerade sagst, naja, manche sagen, na, wir brauchen kein Vorgespräch. Ich glaube, die haben wir alle. Und ist immer dann witzig, ne? Das ist dann, und dann gibt es halt ab und zu so diese Überraschungen auf der Bühne, was ich auch wieder schön finde. Hatte ich jetzt auch wieder dem letzten, ich habe jetzt den Bürgerpreis, den Stuttgarter Bürgerpreis moderiert am vergangenen Donnerstag, und da habe ich auch Vorgespräche natürlich gemacht. Also beim Bürgerpreis werden verschiedene soziale Projekte ausgezeichnet. Da geht es um bürgerschaftliches Engagement, ist mit jeweils 5.000 € dotiert, und insgesamt werden 6 verschiedene Preise vergeben in den Kategorien Innovation und Nachhaltigkeit. Da sind wirklich ganz, ganz tolle Sachen dabei. Und da war auch eine Dame beim Vorgespräch, die hat gesagt, ah, ich fühle mich total unwohl und ich weiß nicht, ich will eigentlich nicht und überhaupt. Aber jetzt haben wir diesen Preis gewonnen, und die war auf der Bühne und die war einfach super auf der Bühne. Die hat dann gestrahlt und es hat geklappt und es war alles super. Und dann bin ich danach auch nochmal hin und habe gesagt, war doch alles gut. Und dann sagt sie, ja. Sie hat sich sehr wohl gefühlt und es hat dann alles auch gut geklappt. Aber sie wird nicht auf Bühnen zu Hause sein. Und dann habe ich gesagt, ist ja auch gut so, es muss ja auch nicht sein. Ist ja auch nicht für jeden irgendwie oder für jede gedacht. Aber das war dann auch immer sehr schön. Und es ist dann immer schön, wenn man merkt, okay, da sind auch ein paar dabei, die da funktioniert es richtig gut.
Ja, was ich auch toll finde, und das ist jetzt aber ja auch nicht, also wir haben uns ja vorgenommen, dieses Jahr auch immer alles, was wir so zu über oder vieles, über das wir sprechen, auch immer so auf dieses Thema Demokratie zu beziehen. Und ich meine, das ist uns ja jetzt nicht irgendwie schlagartig eingefallen. Das hat uns ja im letzten Jahr auch schon oft beschäftigt. Und auch in den Veranstaltungen wurde es ja, also das wurde ja, wenn ich mal so zurückblicke, im Verlauf des letzten Jahres einfach immer mehr, dass das auch bei Veranstaltungen sozusagen zum Thema geworden ist. Und ich glaube, in diesem Jahr ist es wirklich ganz besonders, also weil alle Veranstaltungen, die jetzt schon auch in diesem Jahr waren, also wir sind eingestiegen, wir beide zusammen mit einer Veranstaltung, wo es ganz explizit um das Thema auch ging, der Demokratiestärkung und sozusagen, was auch das Vielfalt natürlich ein zentraler Aspekt, Diversität, Vielfalt von Demokratie ist. Und ich finde aber auch durch die Veranstaltung bei mir in der letzten Woche hat sich das sehr gezogen. Also ich hatte eine Veranstaltung mit den Beauftragten für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt in den Jobcentern. Und die sind natürlich ganz extrem auch immer mit dem Thema Vielfalt, Diversität, Gleichstellung und auch sozusagen mit sehr unterschiedlichen Vorstellungen auch von Demokratie konfrontiert. Und die arbeiten natürlich in der zentralen Stelle unseres Sozialsystems und sind dadurch sozusagen auch ein Pfeiler unserer Demokratie. Und die andere Veranstaltung, das war für den Rat der Arbeitswelt. Da ging es einfach auch um die Frage von nachhaltiger Arbeit in den Transformationsbewegungen, die wir gerade haben. Und auch da haben eigentlich alle immer sozusagen auch darauf hingewiesen, wie wichtig eben auch auf betrieblicher Ebene, also um Selbstständige ging es natürlich mal wieder nicht so sehr, aber auf betrieblicher Ebene sozusagen, wie wichtig das ist, um unsere Demokratie zu stärken. Und das finde ich sehr, sehr schön, dass sich das wirklich gerade auch durch alle Veranstaltungen zieht, ohne dass du explizit auch darauf hinweisen musst, dass alle irgendwie auch was dazu sagen. Ist das bei dir
Ja,
auch so?
das ist auch so, ja. Also, und das finde ich irgendwie einen sehr schönen Moment, irgendwie, dass es für viele einfach nochmal so viel wichtiger geworden ist als vorher. Und ich glaube, die meisten denken, haben das früher auch immer mitgedacht schon, aber jetzt wird es nochmal ausgesprochen, jetzt wird es nochmal klar gemacht, jetzt wird nochmal ganz klar Stellung bezogen. Und vielleicht nochmal, also auf den Bürgerpreis nochmal zu sprechen zu kommen, da geht es natürlich auch um viele Projekte, die mit Geflüchteten zu tun haben, die integriert werden müssen. Und da geht es um Vielfalt, da geht es um bürgerschaftliches Engagement. Und durch dieses bürgerschaftliche Engagement in Vereinen, in Initiativen und sowas wird natürlich auch Demokratie gelebt und wird Demokratie auch gearbeitet und wird auch gezeigt, naja, ihr könnt hier mitbestimmen, ihr könnt hier mitgestalten, vor allem auf einer, ich sage es mal, auf einer ganz, ganz niedrigen Ebene mit einer ganz niedrigen Eintrittsschwelle. Und das ist natürlich auch gelebte Demokratie und gelebte Vielfalt. Und das finde ich halt auch nochmal besonders schön. Und ich habe es am Schluss auch nochmal gesagt in meiner Verabschiedung, dass es gerade jetzt in der heutigen Zeit, finde ich das unglaublich wichtig, dass es eben so ein bürgerschaftliches Engagement gibt, dass wir zeigen, hey, wir sind viele, wir haben eine Vielfalt und wir stehen für demokratische Werte ein. Und das finde ich wirklich nochmal extrem wichtig. Und ich finde, es ist einfach, also eigentlich kann man das bei allen Veranstaltungen, die jetzt bei mir auch noch anstehen und sowas, ist das immer ein Thema und ich werde es auch immer zum Thema machen. Weil das finde ich auch ein bisschen, ist meine Verantwortung in dem Moment auch noch, wenn es vielleicht auch nicht direkt gesagt wird, irgendwie von Veranstaltungsseite oder sowas, diesen Bogen, das nehme ich mir einfach raus, diesen Bogen da auch nochmal zu spannen, um einfach nochmal zu zeigen, hey, das ist quasi wie eine Form von, ich gehe auf eine Demo, ne, oder sowas. Wir haben dann einfach auch die Möglichkeit, Öffentlichkeit zu nutzen und das auch noch mal so darzustellen, quasi, oder noch mal zu zeigen, die Wichtigkeit davon herauszuheben. Und es ist ja halt, es ist ja nicht so, dass das dann nicht passen würde oder sowas, oder dass man da irgendwie was konstruiert oder sowas, sondern das passt ja dann auch immer, finde ich sehr gut da rein.
Also ich kann so ein bisschen anknüpfen nochmal an dem, was du gerade gesagt hast. Also das ist aus meiner Sicht auch immer wieder so diese Schwierigkeit oder die Herausforderung gerade darin besteht, immer wieder ins Konkrete zu gucken und den großen politischen Rahmen sozusagen dabei nicht zu vergessen und umgekehrt. Also was ich meine ist, dass ich schon finde, dass Politik gerade irgendwie einfach eine große, große Aufgabe darin hat, ja, eine Perspektive für alle zu skizzieren, Rahmenbedingungen zu schaffen, die die Menschen stärken, demokratisch und eigenständig und selbstwirksam zu sein, ne? Und das ist das, also diese große Linie, das vermisse ich einfach sehr. Einerseits, weil im Konkreten wird so viel getan und dieses Konkrete ist eben auch wichtig. Also ich hatte auch dieses Thema Menschen mit Kriegstraumata bei dieser einen Zukunftskonferenz. Und das ist schon, wenn du dich mal mit den Menschen beschäftigst, die daran arbeiten. Also ich meine, das sind Mitarbeiterinnen der Jobcenter, ne? Das sind keine ausgebildeten Psychologinnen, Psychiaterinnen oder sonst irgendwie was. Und erstmal, was es bedeutet, mit Menschen zu tun zu haben, die ein Kriegstrauma haben. Das kann sehr unterschiedlich sein. Das kann sein, weil irgendwie Frauen auf der Flucht irgendwie aufs Brutalste vergewaltigt wurden. Das kann sein, dass diese Menschen irgendwie in ihrem Land Menschen verloren haben, also die einfach Menschen verlieren. Das kann aber auch sein, dass Menschen ihren Status verlieren. Also, dass Menschen in ihrem Heimatland irgendwie Ärztinnen und Ärzten waren, Journalistinnen, Journalisten, whatever, und hierher kommen und sozusagen an einem ganz anderen Punkt anfangen müssen. Und was das heißt, irgendwie, wir reden dann immer über Jobturbo und irgendwie schnelle Arbeitsmarktintegration, ne? Also eher so auf dieser systemischen Ebene. Und gleichzeitig geht es aber um diese ganz individuellen Schicksale. Und ich finde, dieses in Balance zu halten, da das ist gerade eine große politische Aufgabe auf der einen Seite und eben sozusagen für alle auch Perspektiven und einen Rahmen zu schaffen und Planungssicherheit. Ich glaube, ich weiß nicht, wie oft in der letzten Zeit bei Veranstaltungen und auch finde ich, wenn man Talkshows oder sonst irgendwie was kriegt, ist das Thema auch Planungssicherheit. Und klar, ein Satz noch, ich rede gerade so viel. Also, mir ist schon klar, es lässt sich nicht alles planen. Das wissen wir als Selbstständige am meisten. Und ich finde, das kann man auch nicht erwarten, dass sich immer alles planen lässt. Aber so eine Perspektive und so eine Planungssicherheit, was so das Existenzielle angeht, also das ist schon, vermisse ich an manchen Stellen.
Ja, total. Ich will nochmal auf einen Punkt zurückgehen, den du gerade gesagt hast, also gerade mit Geflüchteten. Die müssen in den Arbeitsmarkt integriert werden. Das ist ja immer so eine Zahl. Wir haben da ein riesiges Potenzial irgendwie. Jetzt, wenn wir die Geflüchteten aus der Ukraine anschauen, irgendwie das da nur, ich weiß gerade nicht, ich weiß, ob die Zahl stimmt, um die 20% oder sowas, die jetzt schon im Arbeitsmarkt drin sind. Irgendwie sowas, vielleicht ein bisschen mehr, irgendwie sowas, ich sage es mal. Der Großteil ist nicht im Arbeitsmarkt irgendwie integriert. So, und wir sprechen ganz oft aus so einer Perspektive. Ich glaube aber ganz fest, dass wir können uns gar nicht vorstellen, wie das ist, aus einer Kriegsregion zu kommen. Also wie traumatisierend das ist und was da erstmal aufgearbeitet werden muss und sowas. Und es ist so leicht gesagt, ja, die müssen doch arbeiten, die kriegen hier irgendwie Bürgergeld und alles Mögliche. Die müssen wir doch, die können doch alle was und die sind doch alle gut ausgebildet, die müssen wir irgendwie integrieren. Ja, das stimmt, das muss irgendwie gemacht
Ja.
werden. Und ich glaube, Integration funktioniert über Arbeiten auch extrem gut. Also Sprache lernen,
Ja,
generell in eine
absolut.
Gesellschaft integriert werden, finde ich super. Ich habe nur manchmal das Gefühl, dass wir so ein bisschen auch vergessen, wo die Leute herkommen und was die erlebt haben. Und auch wenn du vielleicht nicht direkt irgendwie jetzt irgendwie in der Stadt gelebt hast, die bombardiert wurde oder so ist, aber wenn du deine Verwandten oder irgendjemanden verlierst oder weißt, dass da gerade jemand an der Front ist, was es auch mit dir macht, ich glaube, das vergessen wir ganz oft und denken immer nur an dieses ganz rationale, naja, die müssen ja arbeiten irgendwie, die sind jetzt hier und die kriegen Stütze und überhaupt oder hier kriegen das Bürgergeld und das kann ja eigentlich nicht sein. So. Und das ist immer so, finde ich immer sehr, sehr schwierig, dass wir manchmal den Kontext nicht mehr ganz so begreifen. Es war genauso auch mit den Geflüchteten, die aus Syrien gekommen sind, mit vielen, die aus Afghanistan gekommen sind, weil wie traumatisierend das gewesen sein muss oder immer noch ist. Das habe ich manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass wir das vergessen. Und wegen Afghanistan, da habe ich ein so tolles Projekt kennengelernt. Also ich würde mal die ganzen Projekte, würde ich die Stuttgarter Projekte, ich würde die alle mal in die Shownotes packen, dass man sich da so ein
Was
bisschen
jetzt auch
durchklicken
bei
kann.
dem Bürgerpreis,
Auch bei dem Bürgerpreis,
ja.
ja. Weil das wirklich, also das lohnt sich, die einfach mal anzuschauen, die mal durchzuklicken. Und wir haben ja auch einige, die zuhören aus Stuttgart. Das sind tolle Projekte, wo man auch mal vorbeigehen kann. Eins will ich so ein bisschen rausheben, wegen Afghanistan gerade. Female Fellows heißt das Projekt. Das ist ein Tandem-Projekt. Also da können sich Frauen anmelden, die jetzt in Stuttgart leben, und können sich dann mit einer Afghanin so connecten quasi. Und es ist, da geht es nicht darum, dass man so ein Mentorinnenprogramm hat, irgendwie von oben nach unten, sondern auf Augenhöhe soll das stattfinden. Und die treffen sich, die trinken Kaffee zusammen, die unterhalten sich und gucken irgendwie vielleicht bei Problemen, reden die drüber, helfen irgendwelche Behördensachen irgendwie zu regeln. Und einmal, die haben eine wunderschöne Homepage, also die schönste Homepage, die ich bis jetzt bei so einem Projekt gesehen habe. Dann haben die gleich noch Female Fellows. Also Julia, guck gerade
Ich
nach.
schreib's gerade auf. Nee, ich schreib's mir gerade
Also,
auf.
und jetzt haben die sich sogar eine App programmieren lassen. Auch wunderschön. Und dann geht dieses Matching total einfach. So ein bisschen wie Online-Dating, ne? Und dann finden diese Matches irgendwie schneller statt. Und die können sich wirklich darauf konzentrieren, eben sich zu treffen und müssen nicht mehr im Hintergrund so viel dazu machen. Das fand ich wirklich, wirklich toll. Und wir hatten eine Vertreterin von dem Projekt auf der Bühne und ich habe sie gefragt, wie ist denn die aktuelle Situation in Afghanistan? Man hört nur noch so wenig. Klar, ich meine, wir machen Fernseher an, wir machen irgendwie, klicken uns das Internet oder sowas und wir sind mit so vielen Kriegen, Krisen und sowas gerade überladen, dass sowas wie Afghanistan nicht mehr ganz so oft aufploppt. Und ich erinnere mich noch an die Bilder, das ist noch gar nicht lange her, da haben sich Leute außen an ein Flugzeug dran gehängt. So verzweifelt müssen die sein, diese Bilder, ich werde die nie wieder aus dem Kopf rauskriegen, was da passiert ist. Und wir vergessen sehr, sehr schnell durch diese Flut an Bildern, die wir immer wieder kriegen, diese Flut an Leid, mit der wir überschüttet werden, vergessen wir sowas. Und sie meinte, jetzt stellt euch doch mal vor, das war ein Raum, ich glaube, da waren ungefähr 400 Leute, Publikum war voll und wie alles. Und sie hat gesagt, jetzt stell dich mal vor, hier wären keine Frauen im Raum. Keine. Sowas. Und so ist es in Afghanistan. Frauen dürfen nicht bei solchen Veranstaltungen teilnehmen. Die dürfen nicht eigentlich in der Öffentlichkeit auftauchen. Die dürfen nicht mehr studieren. Die dürfen nicht mehr in Bildungseinrichtungen gehen. Die dürfen das alles nicht mehr machen. Und so ist es gerade. Mal ganz abgesehen von der ganzen Gewalt, die noch passiert. Aber das ist einfach die aktuelle Situation für Frauen. Und das ist schrecklich, ja.
Was mir dabei einfällt, das finde ich ein total, also natürlich auch gerade weil es um Frauen geht, finde ich ein ganz wichtiges Beispiel. Also es gibt, das sagt eine Freundin von mir immer, es gibt keine Demokratie oder ohne Frauen gibt es keine Demokratie, ohne Demokratie gibt es keine Frauen. Also das hängt unmittelbar miteinander zusammen, ne? Wie ein Land mit Frauen umgeht. Und was mir bei dem Beispiel, was du sagst, einfällt, ich glaube, weil ich ja immer denke, viele haben, wissen es nicht oder haben es vergessen, was alles in unserem Leben darauf zurückzuführen ist, dass wir in einem freiheitlich demokratischen Land leben. Und alleine dieses Beispiel, sich vorzustellen, wie sähe diese Situation, in der wir jetzt sind, aus, wenn wir sozusagen das nicht, die nicht in einem freiheitlich demokratischen Land stattfinden würde. Dann wären nämlich keine Frauen da. Dann wären keine, keine Vielfalt und Diversität an Menschen da, sei es Religion, sexuelle Orientierung, Migrationsgeschichten, all das, das wäre zum Teil einfach überhaupt gar nicht da. Und sich finde ich, also ich weiß gar nicht, ob es das gibt, das ist natürlich irgendwie sozusagen sehr negativ gewandt, aber diese Beispiele von, was wäre nicht da, wenn wir keine Demokratie hätten, also einfach um Leuten das erlebbar zu machen, was wäre eigentlich anders? Was alles hat eigentlich bei uns mit dem Thema Demokratie und freiheitlicher Grundordnung, Verfassung, was hat das Grundgesetz, was hat eigentlich alles in unserem Leben damit zu tun und baut darauf auf? Und vielleicht irgendwie, also ich glaube, da kann man doch irgendwie auch mit digitalen Möglichkeiten oder was weiß ich, was auch ganz viel machen, um irgendwie erlebbar zu machen, was das heißt, wenn es nicht so ist. Also ich meine, wir machen irgendwie, ist ja gerade der Trend, irgendwelche großen Künstler digital erlebbar, du gehst durch Klimts Garten oder was weiß ich was, solche Sachen zu machen und zu sagen, so, und jetzt sitzen wir meinetwegen in einem Saal und wir denken, alles ist toll, und jetzt stell dir mal vor, du sitzt woanders in diesem Saal. Oder also ich glaube, dieses Erleben von Demokratie oder eben der Tatsache, wenn sie nicht vorhanden ist, was das bedeutet. Ich glaube, das fände ich sehr wichtig.
Total ist mir nur gerade eingefallen, dieses Beispiel vorhin, dass ich gesagt habe, dass sich Leute nicht vorstellen können, wie es ist, wie es ist, wenn du Familienangehörige verlierst in dem Krieg, wenn du da so betroffen bist. Viele können sich das einfach nicht vorstellen. Und ich persönlich, ich kann es mir auch nicht vorstellen, wie das ist, wie das dann ist. Und deswegen ist es dann leicht gesagt, naja, die müssen im Arbeitsmarkt, die müssen integriert werden, weil wir nicht wissen, was die dann seelisch und psychisch alles mitgemacht haben. Wir haben bei Corona gesehen, für Prävention gibt es keinen Applaus. Die Leute hatten nicht die hatten nicht die Vorstellungskraft, zu sehen, was passiert, wenn bei uns irgendwie italienische Verhältnisse sind oder wenn bei uns das passiert wäre, was in New York, einfach passiert wäre. Vergessen wir auch gerade, immer, die haben einfach Löcher gegraben, um die ganzen Leichen irgendwie unterzubringen, weil es einfach keine Möglichkeiten mehr gab, die in Kühlhäusern zu lagern. Das gab es einfach nicht. Wenn ich mir diese Bilder anschaue, einfach, das ist unglaublich. Und wir kriegen diesen Transfer aber nicht her, dass das bei uns genauso sein könnte. Und so ein bisschen das Gefühl habe ich jetzt auch gerade wieder, wir müssen zeigen, wie wertvoll und wie wichtig die Demokratie ist. Aber die Leute, die da auf die Straße gehen, die sind alle in der Demokratie aufgewachsen. Die kennen das andere gar nicht. Und denen fehlt diese Vorstellungskraft, zu sehen, was wäre denn, wenn wir das nicht mehr hätten. Und
Uns
es
ja
gibt.
auch.
Ja, und mir auch, ich kann es auch nicht sagen, wie das
Also.
wäre. Und ich sehe dann immer nur, also ich glaube, beim Spiegel ist gerade auch sowas, was wäre denn, wenn die AfD regieren würde, irgendwie sowas. Auf jeden Fall mal anschauen in die Richtung. Das ist sehr, sehr spannend. Wir sehen auch gerade irgendwie, was in den USA passiert, wie Trump irgendwie sein Kabinett aufbauen würde, was da alles passiert. Ich glaube, die Leute können es sich trotzdem nicht vorstellen. So, und da müssen wir vielleicht dran arbeiten. Wie du gerade sagst, es gibt technische Möglichkeiten. Es gibt so viele Wege, wie man das erlebbar machen könnte, was uns da blühen könnte, also wie wir da vielleicht auch nochmal rauskommen. Weil ich finde, wir müssen nicht immer alles durchleben, um dann zu sagen, okay, nee, das wollen wir doch nicht, weil aus der Nummer wieder rauszukommen, ist auch immer sehr, sehr schwierig. Deswegen da müssen wir vielleicht uns irgendwas natürlich, wir haben schon oft drüber gesprochen, wir brauchen eine starke Gegenvision, wir brauchen etwas, wofür wir sind. Wir müssen nicht irgendwie gegen etwas sein, sondern das finde ich jetzt bei den Demos auch immer sehr, sehr schön. Wir demonstrieren für irgendetwas, wir demonstrieren für eine Demokratie und nicht gegen bla bla bla. Aber da müssen wir vielleicht noch mehr dran arbeiten, dass es nicht nur Bilder im Kopf werden, sondern dass wir es versuchen, mit mehr Sinnen wahrzunehmen, wie schrecklich, wie schlimm das sein könnte, was uns da blüht.
Also Bilder wären ja schon schön. Also dass es nicht nur Worte sind sozusagen, ja, ne, sondern tatsächlich irgendwie. Ich meine, ich denke jetzt mal so. Ich meine, wir haben in diesem Jahr mehrere Wahlen. Dieser Wahlomat, der fragt ja immer irgendwie ab, ne? Und dann kriegst du irgendwie ausgespuckt, mit welcher Partei du am meisten Übereinstimmung hast. Also ich weiß, es ist jetzt alles irgendwie total in die Tüte gedacht oder so. Aber warum nicht dann auf Basis dessen irgendwie ein Bild zeichnen, sozusagen von dem, was das dann für mich persönlich heißt, also oder für eine Gesellschaft heißt, wenn, also und wirklich erlebbar zu machen. Also irgendwie, also, was weiß ich, 360 Grad Rundgänge durch die Welt, was heißt das eigentlich, wenn das und das und das passiert, ne? Also, weil ich finde, auf dieser Wortebene lässt sich immer noch so viel, ist noch so viel Interpretationsspielraum. Also, ja, so habe ich das ja nicht gemeint und dann nur hier und da aber nicht und so. Aber wenn du sozusagen das konkret runterbrichst auf ein, was heißt das eigentlich in meinem persönlichen Alltagserleben und mich bewegen in der Welt, und das sozusagen, was du gerade sagst, mit allen Sinnen erfahrbar machen lässt, ne? Also ich weiß es nicht, vielleicht ist das auch total albern, aber ich könnte mir irgendwie vielleicht vorstellen, dass das schon auch nochmal eine andere Wirkung hat.
Ich habe ja gerade gedacht, es gibt auch diese interaktiven Dokumentationen. Weißt du, also dass man das da so weiterklicken kann, je nachdem, also dass man denn, der Handlungsstrang ist nicht vorgegeben, sondern es gibt ganz viele, wie so ein Baum verästelt, und dass man da so weitergehen kann. Sowas könnte ja eigentlich, ich meine, sowas ist natürlich teuer und alles, aber auf der anderen Seite geben wir so viel Geld für Sachen aus,
vielleicht gibt es das auch alles schon, worüber wir reden. Keine Ahnung.
Ja, es kann ja sein, aber dann ist es jedenfalls nicht so weit in der Öffentlichkeit angekommen, weil, also ich meine, wir sind ja dann schon zwei interessierte Menschen, die sich da wirklich auch irgendwie, also es wäre, glaube ich, nicht komplett an uns vorbeigegangen, wenn das irgendwie ein bisschen breiter in der Öffentlichkeit aufgetaucht wäre. Aber sowas könnte ich mir zum Beispiel vorstellen. Stell dir mal vor, du machst den Wahlomat und ich sage jetzt mal hier, ja, Bündnis Sahra Wagenknecht, neue Partei jetzt am Start irgendwie, so kann man von halten, was man will, aber stell dir mal vor, irgendwie man macht den Wahlomat und da kommt raus, okay, hier Bündnis Sahra Wagenknecht, das ist genau mein Ding, und hier Sahra Wagenknecht wird Königin, ja, so, ja, und dann wird es mal aufgezeichnet, dann siehst du eben diese Bilder, hier, sie ist dann Kanzlerin oder sowas und dann das Parteiprogramm würde das und das bedeuten, das und das bedeuten, das und das bedeuten, dass man es mal wirklich so genau sieht und nicht immer nur denkt, naja, gucken wir mal, was er dann macht. Nee, dass man dann sieht, was er dann macht. Und genau, ach genau, ja. vielleicht wäre auch noch mal eine Möglichkeit. Also, wer liest Wahlprogramme? Wer liest das denn? Wer liest Parteiprogramme? Ne? Ich meine, wir lesen die Dinger.
Ne? Ja, aber auch, ich glaube auch, selbst ich lese die punktuell. Also ich,
ja.
Also kommt auch immer darauf an, wie lang die sind und wie die geschrieben sind oder was einen gerade auch interessiert. Also man ist ja sowieso nie zu 100% mit irgendwie einer Partei einverstanden, sondern man setzt ja für sich auch Schwerpunkte. Was ist mir wichtig, ne?
Ja, aber genau, also ich habe, also beim letzten Mal habe ich die Dinger gelesen und zwar, das war auf eine Vorbereitung für eine Moderation. Ja. So.
Okay.
Da muss ich die einfach lesen, habe ich gedacht. So.
Klar, natürlich.
Ich habe diese 200 plus Seiten bei der AfD durchgekämpft und einfach gesehen, was da für einen Mist teilweise drin steht. Ne? Aber egal. So. Es gibt auch immer diese Kurzfassung, also egal, Hauptsache irgendwie mal reinlesen und nicht immer nur auf das Hören sagen oder irgendwie sowas, sondern wirklich auch mal gucken, für was diese Partei steht. Aber wie wäre das denn, wenn man sagt, man verfilmt Parteiprogramme. Also über jedes Parteiprogramm wird ein Film gemacht, dass man mal sieht, eine Dokumentation, was da genau passiert. Das wäre doch mal was, ne?
Das ist oder, eine geile Idee, Martin.
Weißt du, so, oder wir hatten noch jetzt bei der Korrektivgeschichte, ne? Also als die vom Korrektiv rauskamen mit dem Berliner Ensemble.
Das Theaterstück Berliner Ensemble.
Mega gut, ne? Das ist leider total untergegangen, haben wahrscheinlich viel zu wenige Leute gesehen, weil man dann gesagt hat, ach, irgendwie hier Hochkultur und so ein Gedöns, ne? Nee, überhaupt nicht. Verlinken wir auf jeden Fall auch nochmal. Das war wirklich toll, diese Recherche nochmal so aufbereitet zu sehen. Also Das wäre doch was. Und das fände ich wirklich cool, weil dann guckt man sich irgendwie eine halbe Stunde Dokumentation an. Das könnte eine schöne Serie sein. Und dann sieht man mal, was das bedeutet. Finde ich gute Idee.
Ja, jetzt klaut die vielleicht irgendwie jemand,
Ja,
wenn
bitte,
die Massen, die
klaut die,
unseren
macht's.
Podcast hören.
Klauen, machen, alles. Ich finde es super. Also abschauen, erwünscht, erlaubt, hiermit freigegeben.
Du, wir haben uns jetzt ein bisschen also nicht vergaloppiert. Also, das ist ja auch das Schöne an unserem Podcast, dass wir uns auch Sachen vornehmen und die manchmal hinhauen und manchmal nicht. Wir haben heute nicht so rasend viel Zeit und wollten eigentlich noch ein Thema so ein bisschen fokussieren und haben noch so zwei, drei kleine Mediathek oder Guck- und Hör-Lest-Tipps. Vielleicht lass uns noch mal. Wir brauchen vielleicht auch nicht so ganz super ausführlich darüber sprechen, aber du behandelst gerade wieder ein total spannendes Thema für den Podcast, den du machst. Und wir hatten so ein bisschen darüber diskutiert, ob das nicht eigentlich auch was mit Demokratie zu tun hat. Und da geht es, und da kannst du ja gleich mal kurz sagen, was ihr da in dem Podcast macht. Es geht um das Thema vor allen Dingen, glaube ich, Organspende.
Genau,
Aber
ja.
wir waren so ein bisschen darauf gekommen, was haben solche Themen wie Organspende, Blutspende, Plasmaspende, was hat das eigentlich auch, was wirft das eigentlich für Fragen von Demokratie und gesellschaftlichen Zusammenhalt auf? Durchaus sehr diverse Fragen. Um was geht es da bei dir vor allen Dingen?
Genau, also in dem Podcast, in der Folge, die wird wahrscheinlich so Ende Februar veröffentlicht werden, geht es erstmal um das Thema Organspende. Und einmal um Lebensspende. Das heißt, also eine Lebensspende bedeutet, wenn ich zum Beispiel meiner Tochter eine Niere spenden würde. Es geht aber auch um die Todspende. Das heißt, wenn ein Unfall passiert ist oder irgendwas und dass dann meine Organe noch genutzt werden könnten und weitergegeben werden könnten. Und ich habe da mal so ein paar Zahlen, also auf der Warteliste, es gibt eine Warteliste an Menschen, die ein Organ benötigen, stehen knapp 9000 Menschen, also ein bisschen weniger, ich glaube 8900 Menschen. Die Deutsche Stiftung Organtransplantation, die ist für diese Koordinierung verantwortlich. Also knapp 9000 Menschen stehen auf dieser Liste und die meisten davon, ich sage es mal ungefähr 75%, die brauchen eine Niere. Also Niere ist so das am häufigst gesuchte und gebrauchte Organ. Oft ist es so, durch die Dialyse kann man natürlich auch noch mal diese Transplantation
Rauszögern.
herauszögern. Ist aber, also bis jetzt, was ich mit den Menschen immer gesprochen habe, das ist kein schönes Leben. Also Dialyse ist echt schwierig und es ist wirklich kräftezehrend und du musst jeden Tag, jede Nacht irgendwo hin. Das ist einfach wirklich, wirklich schwierig. Und ich habe jetzt mal noch zum Beispiel knapp 700 Herzen werden gebraucht, 286 Lungen, Bauchspeicheldrüse knapp 317, 841. Also das sind die aktuellen Zahlen, die ich da aus dem Jahresbericht gefunden habe. 841 warten auf eine Leber zum Beispiel. Und ich habe mir sofort die Frage gestellt, hey, das sind eigentlich 9000 Menschen. Wir sind fast 84 Millionen in Deutschland. Das ist doch nichts. Ganz ehrlich, 9000 Menschen, das müssten wir doch irgendwie zusammenkriegen. Aber es ist relativ schwierig, weil auch die Spendenbereitschaft nicht ganz so groß ist. Und wir haben in Deutschland eben nicht diese Widerspruchsregel, die es in vielen anderen europäischen Ländern gibt. Kurz zur Erklärung, Widerspruchsregel bedeutet, du bist erstmal per se Organspenderin oder Organspender und musst aktiv widersprechen, wenn du das nicht möchtest. Bei uns ist das andersrum geregelt. Ist jetzt auch gerade wieder, ich glaube, im Bundesrat wird drüber diskutiert. Mal gucken, was da so rauskommt. Genau, bei uns ist es einfach so, dass du einen Organspendeausweis brauchst und da kannst du genau vermerken, was du spenden möchtest oder ob du nicht spenden möchtest, weil oft ist es einfach unklar. Und wenn es unklar ist, dann wird natürlich nicht, werden keine Organe entnommen. Also immer eine schwierige Sache. Deswegen auch ein bisschen Plädoyer an alle. Macht euch damit, macht euch Gedanken. Am besten direkt einen Organspendeausweis irgendwie rauslassen. Wir können da auch gerne nochmal den Link in die Shownotes setzen, wo man den herkriegt. Und auch wenn man für sich entscheidet, nee, ich möchte das nicht, dann auch einen Organspendeausweis machen und dann einfach ankreuzen, nee, ich möchte das nicht. Ja. Genau.
Also im Moment läuft ja auch gerade eine große Kampagne. Also zumindest in Berlin ist hier
Ja, in Stuttgart auch, also ja.
ja, das ist, glaube ich, eine bundesweite Kampagne. Und es sind gerade wahnsinnig viele Plakate auch überall. Und das Thema ist ja auch sehr, sehr vielschichtig. Und ich verstehe zum Beispiel, also kannst du noch mal was sagen? Also für mich zum Beispiel, die sich nicht nur bei dem Thema, sondern bei vielen anderen, so dieses, du musst dich erst um das Gute eigentlich kümmern, so, ne, wäre diese Widerspruchsregelung oder wäre sie gewesen, also einfach total gut und hilfreich gewesen. Kannst du noch mal sagen, was so die Argumente sind, die dagegen sprechen eigentlich?
Ja, also meiner Ansicht nach gibt es relativ wenige
Nein,
Argumente,
aber die angeführt werden.
dagegen sprechen. Ja, also das ist, viele haben einfach Angst, dass dann keine wirklich gute medizinische Versorgung mehr da ist, weil einfach die Organe gebraucht werden, und dass man dann nicht mehr, dass nicht mehr alles getan wird, um jemanden zu retten. Ich glaube, das ist so die Hauptangst, die da einfach mitschwingt. Und es ist auch bei vielen dieser freiheitliche Grundgedanke, ich möchte selbst entscheiden, ob ich Organe spende oder nicht Organe spende. Und ich möchte nicht aktiv dagegen widersprechen müssen,
Na
sondern ich
gut,
hätte
aber
es
das ist ja auch
gerne.
eine freie Entscheidung, dann
Es
aktiv zu widersprechen, ne?
ist auch eine
So.
freie Entscheidung, aber ist natürlich was anderes, ob erstmal gesagt wird, naja, per se, wir nehmen es oder halt nicht. Ich fand eine Fragestellung, die mir der Organtransplantationsbeauftragte vom Klinikum Stuttgart, Dr. Bettolo, liebe Grüße, Dr. Bettolo, vielen, vielen Dank. Der hat gesagt, würden Sie ein Organ nehmen? Wenn Sie Nierenschaden hätten, würden Sie ein Organ nehmen? Also würden Sie sich auf die Liste setzen lassen? Und ich glaube, die wenigsten sagen, nö, würde ich nicht machen. Und dann gesagt, und dann ist eigentlich die andere Frage auch schon direkt geklärt, ob Sie eins geben müssten. Also wenn Sie sagen, ja, ich will ein Herz, ich will eine Lunge, im schlimmsten Fall, wenn es so sein sollte, dann müssten Sie eigentlich auch, und da sind wir jetzt schon wieder relativ schnell bei den Demokratiegedanken auch,
Genau.
müsste man eigentlich auch sagen, na klar, bin ich dann auch bereit, zu spenden. Weil es ist ja keine Einbahnstraße, die ganze Geschichte. Ich kann ja nicht sagen, ja, natürlich, brauche ich, würde ich nehmen, würde ich nehmen. Krasser wird es vielleicht noch, wenn man das von sich weg nimmt und dann nochmal auf irgendwie Familienangehörige irgendwie überträgt, wenn die bräuchten. Was würde man da nicht alles versuchen, irgendwie in die Wege zu leiten, ne? Dass das irgendwas funktioniert. Also ja, deswegen, ich finde den Gedanken finde ich sehr, sehr gut. Und den sollten sich vielleicht viele stellen, wenn sie sich mit der Frage auseinandersetzen, ob sie Organe spenden möchten oder nicht oder potenziell würden.
Absolut. Also, und vor allen Dingen ist es ja auch so, letzten Endes, in der Situation, wo das zum Tragen kommt, entscheiden ja dann auch immer auch noch andere. Also, das heißt, glaube ich zumindest, oder hilf mir da, wenn ich da falsch liege. Also, ich habe es auch schon erlebt, sozusagen, dass natürlich dann auch die Angehörigen nochmal gefragt werden. Und manchmal durchaus auch vielleicht auch, ich meine, haben die Möglichkeit, dann anders zu entscheiden? Oder wie fix ist eigentlich dann mit dem Organspendeausweis ausgedrückter Wunsch, was passiert? Wie kann das alles nochmal über den Haufen geworfen werden? Oder wie ist das?
Also in den Gesprächen war es so, dass es dann schon eigentlich recht fix ist. Also dass sich die Angehörigen da auch dran halten müssen. Jetzt ist es natürlich immer so, wir haben die Möglichkeit über eine Patientenverfügung alles sehr, sehr genau zu regeln. Auch Organspende. Und am besten haben die gesagt, um es wirklich richtig sicher zu machen, in eine Patientenverfügung anfertigen und da auch dieses Thema Organspende nochmal mit aufnehmen. Dann ist wirklich alles genauso, wie du es haben möchtest. Die Angehörigen werden auch nochmal gefragt, natürlich. Das ist auch nochmal eine Möglichkeit. Und was ich auch noch gefunden habe, und zwar, das fand ich total spannend, Junge Helden heißt es, eine Aktion von verschiedenen, ist eine österreichische Verein, glaube ich, oder Initiative. Und das sind Tattoos, die man sich machen kann. Also du kannst dir ein Tattoo stechen lassen, dass du Organspenderin und Organspender bist. Und das finde ich sehr, sehr cool. Viele Tattoo-Studios machen damit, dass man sich das kostenlos stechen lassen kann. Es ist kein Ersatz zum Organspendeausweis. Aber es ist schon mal so ein Commitment, ne? Also es ist schon mal sowas, hey, ich möchte das gerne machen. Und es ist ein Anzeichen auf jeden Fall, dass man sagt, hey, ich ändere auch nicht permanent meine Meinung dazu, sondern ich stehe dazu. Und wenn jetzt irgendwie ein Unfall sein sollte und Helfer sehen, dass da irgendwie sowas ist, dann ist auch schon mal klar, okay, eher Richtung Organspende geht.
Jetzt kommen wir zu einem privaten Teil, über den wir noch nie gesprochen haben. Hast du Erfahrung mit Tattoo-Stechen?
Nee, habe ich nicht.
Würdest du dir das denn stechen lassen? Also
Ich habe,
ich habe
ja.
Erfahrung vor, ich würde sagen, es ist eine Jugendsünde gewesen.
Ah, du hast ein Tattoo? Hätte ich jetzt nicht gedacht.
Nee, ist auch egal. Aber nein, meine Frage ist eigentlich, würdest du dir deswegen ein Tattoo stechen lassen oder würde dir dann der Organspendeausweis ausreichen? Ich weiß gar nicht, wie das Zeichen dann aussieht. Es muss ja auch ein bisschen ästhetisch sein.
Das ist sehr ästhetisch. Das sind solche Halbkreise, die so ein bisschen verschoben
Ja.
sind. Also das ist sehr ästhetisch und da gibt es auch unglaublich coole Möglichkeiten, das irgendwie so zu verbinden. Also einfach mal googeln, wir packen es wieder in die Shownotes rein. Da kann man wirklich sehr, sehr schöne Sachen draus machen. Und ja, ich überlege mir das tatsächlich. Also ich finde es, ich habe noch kein Tattoo oder ich habe kein Tattoo. Ich bin es da nicht total abgeneigt. Ich habe nur noch kein Motiv gefunden, wo ich gedacht habe, hey, das will ich jetzt irgendwie permanent
Ja.
auf meinem Körper tragen.
Das ist das Problem, ja.
Genau, das finde ich aber eine gute Sache irgendwie. Und
Ja.
das Lustige war, der Dr. Bettolo hat gesagt, er hat auch kein Tattoo. Das möchte er sich aber unbedingt stechen lassen. Er diskutiert noch mit seiner Frau darüber, weil die da nicht so ganz begeistert ist.
Ja.
Aber ja, finde ich irgendwie eine gute Sache.
Also eine Frage habe ich noch dazu, weil wir haben, müssen auch noch so ein paar Minuten haben dann für unseren Abschluss. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass eine Frage, und ich weiß nicht, ob du die auch diskutierst, das fände ich noch mal ganz interessant, die einen vielleicht auch davon abhält. Ich habe dann ja gar nicht mehr, also du hast gerade das Beispiel gesagt, Niere für jemanden spenden, der einem vielleicht auch am Herzen liegt, den man oder der man helfen möchte. Aber wenn man selbst keine Entscheidungsbefugnis mehr hat, jetzt sind wir auch wieder so ein bisschen beim Thema Demokratie. Ich weiß ja nicht, wer das bekommt. Also ich finde das eine heikle und gleichzeitig interessante Frage, die ganz viel auch ganz schlimme Gedanken impliziert. Aber möchte ich zum Beispiel, dass irgendwie ich sage es jetzt mal ganz bescheuert, ein AfD-Funktionär, der für Remigration ist, möchte ich, dass der meine Niere kriegt, wenn ich selbst nicht mehr die Entscheidung treffen kann, wer die bekommt.
Ja.
Ist das eine Frage, über die ihr gesprochen habt?
Nicht ganz so richtig haben wir darüber gesprochen. Also wir haben es mal so ganz leicht so ganz leicht angekratzt. Aber es ist natürlich eine total spannende Frage, ne? Also das ist muss ich das entscheiden können und dann wieder die Gegenfrage gestellt, wenn ich eine Niere bekomme, muss diese Person sich aktiv für mich entschieden haben, dass ich die kriege oder
Ja.
nicht? Also
Ja, das
auch
ist, das, ja,
wieder
das
diese
stimmt, das ist,
Gegenfrage.
ja.
Und
Und
vielleicht kann
genau
man
das
dann.
ist demokratisch, ne? Also
Genau, ja.
das ist irgendwie so dieses, irgendwie, ja, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen spirituell oder so, aber wir sind als Menschen irgendwie auf so vielfältige Weise aufeinander angewiesen, egal, ne? Also wir sind einfach irgendwie aufeinander angewiesen. Und das wird hier nochmal ziemlich, ziemlich deutlich. Also ich bin auch jetzt nicht zu Ende mit meinen Gedanken und ich finde, das wirft so viele Fragen auf, aber es ist schon interessant, ne?
Also ich habe einen Organspendeausweis. Ich finde es unglaublich wichtig und ich habe mal für mich gesagt, also ganz ehrlich, man kann alles nutzen. Wenn man aus mir irgendwas noch rausholen kann, also meine Knie werden es wahrscheinlich, die werden bei mir bleiben, glaube ich, die will keiner mehr. Aber jetzt, also wenn man sagt wirklich, also man kann auch Netzhaut und alles bügeln, also wirklich alles holt raus, was irgendwie geht, wenn man dann noch irgendwas machen kann. Ich muss sagen, ich finde diesen Gedanken total schön, dass sollte mir irgendwas passieren, dass dann mit meinen Organen vielleicht noch jemand gerettet werden kann, dass dann noch irgendjemand weiterleben kann. Ich finde diesen Gedanken irgendwie wirklich befreiend und das ist jetzt auch vielleicht so ein bisschen esoterisch oder sowas, ne? Aber dieses Gefühl zu haben, hey, da lebt irgendwie ein Teil von mir doch noch weiter. Also, weißt du, dieses finde ich ja auch nochmal schön. Und wenn man dann nochmal auf dein Beispiel geht, irgendwie, da kriegt das jemand, den ich jetzt irgendwie jetzt persönlich, menschlich, politisch und sowas irgendwie überhaupt, also der mal ganz weit weg ist, ne? Man könnte ja zum Beispiel jetzt auch diesen Gedanken haben, naja, jetzt hat er einfach zum Beispiel eine Niere oder sowas bekommen. Und naja, ich sage es mal, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ne? Vielleicht ändert sich so ein Mensch auch nochmal durch so eine Erfahrung, dass man sagt, hey, okay, ihm wurde geholfen, ohne dass jemand jetzt irgendwas in Frage gestellt hat, sondern er wurde einfach bedingungslos wurde geholfen. Und vielleicht ändern sich dann auch nochmal Einstellungen für irgendwas. Es gibt ja die verrücktesten Geschichten, dass sich da Leute nochmal ändern. Also
Also,
ja,
ich habe so
deswegen.
ganz viele Fragen, die vielleicht auch alle irgendwie ganz schön schräg sind oder vielleicht auch mehr über mich aussagen als über die Frage selber. Aber also meine Frage wäre auch nochmal, und wir haben gar nicht mehr so wahnsinnig viel Zeit, ob ihr darüber auch gesprochen habt, welche Rolle spielt Religion oder religiöse Überzeugung bei der Frage, entscheide ich mich für eine Organspendeausweis oder nicht? Habt ihr darüber gesprochen?
Nicht wirklich. Also Religion haben wir da mal so ein bisschen ausgeklammert. Ich habe es in der Recherche so ein bisschen nachgeschaut, auch nochmal. Da gibt es unterschiedlichste. Also ich sage es mal so, Hardliner in jeder Religion finden das ein sehr schwieriges Thema, um es mal so kurz runterzubrechen.
Und dann die andere Frage ist, also das ist jetzt vielleicht wirklich ein bisschen sehr hergeholt. Ich sag's, also ich frage es trotzdem. Also mich würde auch mal interessieren, ist sozusagen die Frage auch abhängig von, ja, also Partei, nicht Zugehörigkeit, aber sozusagen von Wählerinteressen und ob ich mich dafür entscheide oder dagegen. Also das fände ich irgendwie auch nochmal spannend. Also hat es tatsächlich irgendwie auch was mit Demokratieverständnis zu tun, indem ich sage, wir sind alle verschieden, aber wenn ich sozusagen Nutzen von was habe, dann möchte ich auch jemandem anderen Nutzen geben, egal, einfach weil er oder sie Mensch ist. Ob das sozusagen auch runtergebrochen werden kann auf Zustimmung zu verschiedenen Parteien, fände ich
Das.
auch, also vielleicht eine übertrieben spitzfindige Frage, aber.
Nee, aber es ist ein total spannender Ansatz, mal solche Korrelationen rauszuarbeiten. Das haben wir jetzt nicht gemacht, aber das finde ich natürlich mega spannend. Also sowas mal irgendwie zu schauen.
Oder ist es halt einfach echt Faulheit, ne? Also ist
Glaube,
es
bei
wirklich
vielen ist es
dieses,
Faulheit, ist es Unwissenheit,
ja.
ist es einfach sich mit dem Thema Tod auseinanderzusetzen. Das machen einfach die wenigsten,
Genau.
weil es einfach, es ist ein Scheißthema, sagen wir es mal, wie es ist,
Natürlich,
ne?
es ist das beschissenste Thema, was es überhaupt gibt.
Und sich mit der eigenen Endlichkeit oder irgendwie auseinanderzusetzen oder mit dem Tod von Angehörigen, das ist einfach, das will eigentlich keiner machen. Verstehe ich auch total, nur es ist so wichtig und es ist mir jetzt nochmal einfach, es ist nochmal wichtiger geworden, mit diesen Recherchen. Einen ganzen Punkt, den fand ich noch total spannend. Und zwar, es geht so ein bisschen drum, diese Wartelisten, auf die man da kommt. Ne? Das ist nämlich auch, das hat auch was mit Demokratie zu tun, finde ich. Ne? Also du setzt dich auf eine Warteliste. Und dann habe ich gedacht, naja, wenn ich auf dieser Warteliste bin, ja, welche Kriterien gibt es denn da eigentlich? Dass ich da jetzt rankomme. Ne? Es wird ja nicht von oben nach unten abgearbeitet. Ja? Also Alter, Krankheit, wie lange warte ich schon? Lebenserwartung, örtliche Nähe zum Beispiel. Vielleicht können manche Organe können nicht so weit transportiert werden. Da muss man gucken, was ist dann irgendwie in der Nähe. Und dann habe ich mir gedacht, wie sieht es denn aus, so diesen, gibt es so eine Art VIP-Bonus oder sowas, ne? Also, ich meine, kann ja sein, stellen wir mal vor, irgendwie wichtige Menschen bei uns im Staat, ne, die haben irgendwas und werden die jetzt vorher irgendwie, kriegen die, rutscht die nach oben, um da mal also ein bisschen Transparenz reinzubringen. Nein, das ist nicht
Das
so.
Premium-Abo.
Genau, also gibt es nicht, ne? Also es wird nach verschiedenen Kriterien wird einfach entschieden. Das sind sowas wie Alter, Krankheit, Wartezeit, Lebenserwartung, örtliche Nähe. Es gibt keinen VIP-Bonus oder irgendwie so eine Geschichte. Und es wird einfach sehr auf dieses Matching geguckt, weil nicht jede Niere passt natürlich zu jeder Empfängerin oder Empfänger. Und da wird sehr, sehr geguckt, dass das auch wirklich passt. Und so wird es dann auch verteilt alles. Also das ist schon sehr, sehr transparent, sehr, sehr fair alles, was da passiert. Und es hat auch, finde ich, ganz, ganz viel mit Demokratie zu tun. Und einen Punkt fand ich da noch ganz spannend, vielleicht als Abschluss zu dem nochmal, wenn ich gucke gerne so Krimis an, ich mag so Thriller und Krimis und sowas. Und das Organhandel ist da immer irgendwie ein großes Thema. Also ein größeres Thema, als ich habe gedacht, es muss einfach ein Thema sein. Habe natürlich auch danach gefragt. Und sagt, naja, also es ist jetzt nicht so, dass das täglich irgendwie auf den Tisch kommt, sowas, aber es gibt durchaus Leute, und das ist auch gar nicht so selten, die dann in Anführungszeichen Urlaub in Indien machen und dann mit einer neuen Niere wiederkommen und dann hier natürlich nachgesorgt werden. Ne? Also die Nachsorge ist ja nicht so, du bekommst eine Niere und dann ist vorbei, sondern du musst dann täglich Medikamente nehmen über dein Leben lang. Und wir reden jetzt hier von nicht wenig, sondern 20 bis 30 Tabletten, habe ich jetzt auch gehört, zum Beispiel am Tag. Und das ist schon eine krasse Sache, auch gerade wenn man dann weiß, naja, die Niere wurde dann, ich sage es mal, in einigen Fällen bezahlt. Aber eine Nachsorge findet dort natürlich nicht statt oder in den seltensten Fällen nur statt. Also auch irgendwie ein sehr, sehr krasses Thema, was man nochmal so extra beleuchten könnte und vielleicht auch nochmal da so einen Schwerpunkt drauflegen kann auf Organhandel. Weil es ist ein Thema, es ist nicht so krass, wie man es manchmal in Geschichten liest oder in Filmen sieht. Aber auch hier in Deutschland gibt es einige Leute, die mit dem richtigen Geldbeutel, die sagen, naja, auf der Warteliste habe ich keine Chance. Ich habe keine Verwandten, die dazu passen. Dann kümmere ich mich. So.
Aber was das dann auch wieder für unser Gesundheitssystem heißt, ne? Also ich lasse mir
Klar.
die, ich sage jetzt mal, woanders einbauen und alles andere, was dann damit zu tun hat, findet dann hier im System statt sozusagen, ne? Also das ist dann ja auch wieder nochmal so eine Frage. Super spannendes Thema. Unsere Botschaft ist auf jeden Fall, beschäftigt euch mit der Frage, kümmert euch. Es gibt Informationen, es gibt im Moment die Kampagne. Es ist irgendwie, es ist ein wichtiges Thema und ja, beschäftigt euch damit. Wir haben zum Schluss, bricht jetzt ein bisschen, obwohl, nee, bei dir glaube ich nicht so, aber es bricht so ein bisschen mit unseren Themen jetzt unsere vielleicht noch Videothek, Mediathek, sonstigen Thek-Tipps.
Ja, genau, ich fange mal ganz kurz an. Ich hatte beim letzten Mal, habe ich in der ARD-Mediathek Oderbruch empfohlen. Da hatte ich nur die ersten zwei Folgen bis jetzt gesehen. Da war das noch so eine Thriller-Serie. Ist irgendwie eine Vampire-Serie geworden.
Ui.
Fand ich auch spannend. Da ging es auch um Blutspenden. Deswegen habe ich gedacht, packe ich das jetzt nochmal als kleinen Tipp rein. Wobei das keine richtig legalen Blutspenden waren, sondern es war eigentlich eher so zur Versorgung von diesen Vampiren gedacht. Ja, also ich muss auch, ich war einfach eine Überraschung für mich. Ich hätte nicht in der ARD mit einer Vampir-Serie gerechnet. Das als kleinen Tipp nochmal hinten raus, ist eine spannende Serie, kann man sich definitiv anschauen.
Voll gespoilert jetzt. Aber Blutspende, da sind wir jetzt gar nicht mehr dazu gekommen. Das ist natürlich viel niedrigschwelligere Art und Weise, sozusagen auch da einen Beitrag zu leisten. Und es gibt eine, also zu dem Thema vielleicht noch, es gibt eine App, das kann ich auch nochmal in die Shownotes packen. Es gibt eine App, wo man sozusagen sehen kann, wo, wann, an welchem Ort Blutspenden stattfinden. Man kann natürlich auch kontinuierlich zu bestimmten Organisationen gehen, Rotes Kreuz oder wie auch immer. Aber es gibt auch eine App, wo man das dann eben genau sehen kann. Manchmal gibt es ja so Aktionstage und solche Sachen. Also wird auch schon gerade viel auf den Weg gebracht. Und wir wissen ja auch, also in Corona, während der Corona-Zeit war es ja besonders drastisch. Aber ich glaube, die Blutreserven sind immer noch nicht wieder auf dem Stand vor Corona. Also auch da ist Handlungsbedarf. Ich noch mal was zur Ablenkung bei diesen ganzen schweren Themen. Leider nur bei Netflix zu gucken und ein bisschen late to the party, wie immer bei mir, bei irgendwelchen Sachen. Ich gucke gerade die Beckham-Dokumentation, die vierteilige bei Netflix, und ich muss echt gestehen, dass mich das sehr beschäftigt, weil ich war jetzt nie so ein riesen Beckham-Fan und ich fand auch so die Beckhams auch immer echt so ein schräges Paar, also auch sehr so. Ja, habe die mal als sehr arrogant empfunden, aber diese Dokumentation, die hat mich echt eines Besseren belehrt. Mir war überhaupt gar nicht mehr klar, welchem Hass David Beckham ausgesetzt war, nachdem er bei der WM, ich glaube, es war 98 oder so, das habe ich jetzt schon wieder vergessen, Spiel England gegen Argentinien, eine rote Karte bekommen hat und wirklich über Monate bis Jahre er auf übelste Weise auf dem Platz ausgepfiffen, auch auf den Straßen irgendwie ausgepfiffen. Der konnte nichts mehr machen, ohne dass ihm sozusagen der Hass der Engländerinnen und Engländer entgegenschlug und ausgebuht und was weiß ich was, bis er dann sozusagen mit Manchester United das Triple geholt hat und die Champions League gegen Bayern München gewonnen hat in einem Spiel, wo Menschen in meinem sehr nahen privaten Umfeld immer noch körperliche Schmerzen haben, weil es so schlimm für Bayern ausgegangen ist, weil es so wahnsinnig unverdient war, dass Manchester United in den 3 Nachspielminuten noch 2 Tore geschossen hat, mit Hilfe von Beckham. Was ich eigentlich sagen will, ist, es ist wirklich unfassbar, wie unmenschlich Menschen mit anderen Menschen umgehen können, wegen Fußball. Also mal ganz ehrlich, ne? Also es ist
und vor
wirklich,
allem halt auch,
und man ja.
Ja, es ist ja nicht so, dass das jemand absichtlich gemacht hat, ne? Sondern er probiert immer noch sein Bestes. Er probiert sein Bestes, der gibt sein Leben quasi für Fußball, für England und sowas. Und dann manchmal gewinnt man, manchmal verliert man. Ne? Also es ist einfach so. Ne?
Unfassbar. Und ich verstehe jetzt auch, und die beiden sind echt als Paar, die gehen irgendwie auch wirklich sehr lustig und sehr cool miteinander um, sehr humorvoll. Man erfährt, also ich meine, gut, das ist eine Doku, die werden sich natürlich auch nicht von ihrer schlimmsten Seite gezeigt haben, aber es ist wirklich sehr lustig irgendwie auch, wie die so miteinander sind und was die alles, die sind ja jetzt dann auch schon ewig zusammen, 25 Jahre oder was weiß ich was, was die so miteinander durchgemacht haben. Und ich glaube, da versteht man manchmal so ein bisschen dieses Distanzierte, was man auch vielleicht bei beiden irgendwie wahrgenommen hat, und man spürt halt auch, wie der Beckham, der gibt sich immer noch die Schuld dafür, ne? Auch heute irgendwie mit knapp 50. Und das fand ich total interessant und auch wieder echt erschreckend, wie man mit Menschen umgeht, weil sie irgendwie menschlich sind und auch nicht immer alles richtig machen. Also, so,
das ist
das
schon
wollte ich
krass.
Nochmal sagen.
Ja, eben angucken.
Ja.
Cool. Julia, schön war's.
Martin, ja, das fand ich auch. Mein Thymian-Tee ist alle.
Ja, mein Wässerchen auch. Ich habe ja so ein schönes Wässerchen gehabt, das ist auch weg.
Genau. Es war mir eine Freude, die Woche mit dir zu starten. In 2 Tagen werden wir dann hoffentlich wieder veröffentlichen. Und ja, schwere Themen am Montag früh, aber auch cool.
Finde ich auch. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche.
Mach's gut.
Tschö.
Tschüssi.